HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Im Foyer des Augsburger Gebetshauses sieht es aus wie in einem hippen Großstadtcafé. Allerdings geht es hier nicht ums Kaffeetrinken, sondern um christliche Missionen. Und um eine charismatische Erneuerungsbewegung, die ganz Europa erfassen und retten soll. So jedenfalls beschreibt es Johannes Hartl, der Leiter des Gebetshauses. Gemeinsam mit seiner Frau gründete der katholische Theologe vor 10 Jahren den ökumenischen Verein Gebetshaus. Hier wirkt Christentum locker und cool und begeistert vor allem junge Leute. Hartl ist auch Initiator eines vor wenigen Tagen veröffentlichten Manifests Mission, das eine radikale geistliche Reform der katholischen Kirche fordert. Ist die Bewegung rund um das Gebetshaus in Augsburg ein Zusatzangebot zum traditionellen Katholizismus? Oder entsteht hier eine Art Parallelkirche zur katholischen Kirche? Antje Dechert und Markus Kaiser haben für Camino in HR2 Kultur recherchiert.
Manchmal kommt es vor, dass ich wirklich das irgendwie körperlich spüre. Es ist teilweise so, dass ich echt einfach eine Gänsehaut bekomme. Also einfach merke, okay, ich bin gerade am Beten und auf einmal passiert echt mit meinem Körper etwas. Manchmal ist einfach totaler Frieden da. Also ich spüre einfach nur, okay, wow.
Silas Rink ist 21 und hat vor knapp 2 Jahren seinen Job als Bankkaufmann gekündigt. Er wollte ganz und gar seiner Leidenschaft nachgehen, dem Beten.
Als ich dann von der Bank schon wusste, nach der Ausbildung, okay, ich werde nicht hier bleiben, hatten natürlich dann auch viele Kollegen, die man dann irgendwie erstmal sagen musste, okay, zukünftig werde ich jetzt 4 Stunden beten, das wird mein neuer Job sein.
4 Stunden beten täglich. So außergewöhnlich hatte sich Silas sein Berufsleben eigentlich nicht vorgestellt, obwohl er christlich erzogen wurde und früher mit seinen Eltern regelmäßig eine freie evangelische Gemeinde besuchte. Das Schlüsselerlebnis, das schließlich zu seiner Entscheidung führte, hatte er mit 16 auf einem christlichen Festival.
Dort hieß es, man kann für sich beten lassen und da ist irgendwie was Spannendes passiert. Und zwar habe ich einfach mal total Gottes Gegenwart gespürt. Ich finde mir vielleicht ein bisschen schwer, in Worte zu packen, aber ich habe wirklich gemerkt, boah krass, das war jetzt irgendwie eine andere Kategorie. Ich habe vorher auch schon für mich beten lassen und das war für mich eine ganz andere Kategorie. Und das war für mich irgendwie so total ein Türöffner.
Ein spirituelles Erlebnis, das Silas dazu brachte, seine Heimat, das Siegerland, zu verlassen und ins rund 500 Kilometer entfernte Augsburg zu ziehen. Er ging zur sogenannten Jüngerschaftsschule und wurde Missionar im Gebetshaus, einem ökumenischen Verein, der sich der Bewegung der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche zugehörig fühlt. Das Gebetshaus ist ein schlichter Bau in einem Gewerbegebiet. In der Eingangshalle moderne Wohlfühlatmosphäre. Ein Café, wie man es in hippen Großstadtvierteln findet. Rustikale Holztische, darüber Designerlampen, eine Theke mit Barhockern, die Getränkekarte auf einer Schiefertafel. Über eine Treppe geht es ins Obergeschoss. Dort wird seit inzwischen 6 Jahren ununterbrochen gebetet und Lobpreis gesungen. 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche, nach dem Vorbild der 24-7-Prayer-Bewegung. Johannes Hartl, der das Gebetshaus vor 12 Jahren gegründet hat, ließ sich vom House of Prayer inspirieren, der Mutter der weltweiten Gebetshausbewegung mit Sitz in Kansas City in den USA. Rund 15 Besucher sind an diesem Freitagnachmittag in den hellen, warmen Raum gekommen. Sie beten im Sitzen, Stehen oder Liegen. Einige gehen auch mit ausgebreiteten Armen hin und her, die Augen geschlossen. Leise murmeln sie die Lobpreistexte mit, die eine Band auf der Bühne singt. Über ihnen hängt ein Holzkreuz.
Wenn wir wollen, dass Leute beten, dann lass uns doch mit Musik versuchen, die es Leuten nicht extra schwer macht. Oder mit Räumen, die nicht schon mal so kirchlich oder so kalt sind, dass man es nicht dran aushält.
Also erstmal, wir glauben, das, was im Gebetsraum läuft, einfach, dass da Leute Tag und Nacht beten und diese Atmosphäre, dass das was Wertvolles ist und es kommen viele Leute her, die sagen, ihnen tut das total gut. Wir haben auch irre Geschichten schon gehört, wo Leute sagen, mein Leben hat sich dadurch echt verändert.
Johannes Hartl ist katholischer Theologe und Spiritus Rektor des Gebetshauses. Stilsicher gekleidet, oft mit Sakko und Schal, gerne auch mal bunt. Seine Vorträge, die er am Donnerstagabend im Gebetsraum hält, wirken wie eine Lebensberatung mit der Bibel. Ein Thema heißt, die Kunst, eine Frau zu lieben. Regelmäßig kommen um die 400 Besucher. Einmal im Jahr veranstaltet Johannes Hartl mit seinen Mitarbeitern die Mehrkonferenz in einer Messehalle in der Nähe. Diesen Januar versammelten sich hier an einem Wochenende 10.000 Christen, die von nah und fern angereist waren. In den letzten 10 Jahren ist die Mehrkonferenz zu einem Massenevent geworden. Eine Mischung aus Kirchentag und Rockfestival. Ein Treffpunkt für Christen aller Konfessionen, die sich nach direkten spirituellen Erlebnissen sehnen.
Ich singe einfach und ich sage Gott, wie groß er ist und wie froh ich bin, ihn zu kennen.
Das, was man manchmal in der Kirche vermisst, findet man hier. Das Offene, das Moderne natürlich.
Auf der Bühne stehen neben Vertretern aus dem Vatikan und dem Bistum Augsburg auch internationale Starprediger aus der evangelikalen Szene, die von Erweckungserlebnissen, Prophezeiungen und Jesuserscheinungen berichten. Johannes Hartl wirkt bei seinen Vorträgen wie eine christliche Variante von Steve Jobs. Er spricht über ein Headset und notiert seine Gedanken auf einer Schultafel hinter ihm. Seine Botschaft in diesem Jahr: Erwecke die Helden.
Gott, der Vater, ist auch nicht nur der Tätschler. Der sagt, komm, wenn du ausschlafen willst, schlaf aus. Er sagt auch, in dir ist ein Held. Steh auf und nimm deine Position ein.
Als Held mit der Rüstung des Glaubens sollen seine Anhänger das Christentum in die Welt tragen. Johannes Hartl will raus aus der spirituellen Komfortzone, wie es im Titel seines Buchs Gott ungezähmt heißt. Zwar will er sein Gebetshaus nicht als Konkurrenz zu traditionellen Kirchengemeinden verstanden wissen, doch macht er keinen Hehl daraus, was ihm in den Kirchen fehlt. Der Aufruf zur Bekehrung und zur realen Lebensveränderung, so Hartl in einem Interview. Für ihn müssten die Gemeinden missionarischer werden, sonst würden sie sterben. Doch wie stellt sich Johannes Hartl Mission vor? Er beschäftigt rund 40 sogenannte Missionare in seinem Augsburger Gebetshaus. Einer von ihnen ist der frühere Bankkaufmann Silas Rink, der inzwischen die Nachtschicht im Gebetsraum leitet. Sie geht von 0 bis 6 Uhr. Zusammen mit 5 anderen Missionaren betet Silas abwechselnd in 4-Stunden-Schichten.
Manchmal war es natürlich auch so, man kam in diesen Raum hinein, okay, wusste jetzt, man hat jetzt 4 Stunden Gebetszeit. Okay, ich habe in meinem Leben davor noch nie schon mal 4 Stunden gebetet und dachte so, okay, wie wird das werden? Man kann so viel machen. Also das Erste ist zum Beispiel, was ich sehr, sehr gerne mache, beten mit der Bibel. Ich kann zum Beispiel einen Psalm nehmen, ich kann einen Vers nehmen und kann mit diesem Vers beten.
Silas glaubt fest, dass er mit dem Gebet Dinge bewegen kann. Missionar sein heißt für ihn nicht, hinauszugehen in die Welt. Mission geschieht durch Gebet, so die Auffassung im Gebetshaus.
Dem Gebet wird eine ganz starke verändernde Kraft zugeschrieben und es wird so zum zentralen Instrument der Mission,
sagt die Organisationspädagogin Hanna Rettich. Sie hat gerade ihre Studie Making Missionaries, junge Evangelikale und ihre Mission publiziert. Darin beschreibt sie, wie nach Auffassung der Gläubigen Mission durch Gebet funktionieren soll. Die Betenden glauben daran,
dass der Geist Gottes praktisch ganz konkret durch Gebet an bestimmte Orte gebracht werden kann. Und man bezieht sich auf eine übergreifende globale Gemeinschaft von Christinnen und Christen. Und die zu vergrößern, ist dann letztlich auch Mission. Das heißt, wo diese Mission stattfindet, ist dann erstmal weniger relevant, als dass sie überhaupt stattfindet.
Und so wird auch für Silas und die anderen Gebetshausmissionare ihr kleiner Gebetsraum in einem Augsburger Gewerbegebiet zu einem Zentrum für die Erweckung Europas. Davon sind sie überzeugt.
Jesaja 42. Und wir beten und sprechen über Europa.
Europa retten ist auch ein zentrales Motto von Gebetshausgründer Johannes Hartl. Er bete für eine Jesusbewegung quer durch Europa. Konkret habe er die Vision, in den nächsten 10 Jahren 100 Millionen Seelen zu erretten, so Hartl in einer Pressemitteilung. Denn Europa, ein Kontinent, der sich immer christlich nannte, ist seiner Auffassung nach vom rechten Weg abgekommen.
Wir glauben, dass es in Europa ein grundsätzliches Problem gibt. Und es ist nicht in erster Linie ein politisches oder ein ökologisches, sondern dass Menschen Gott nicht kennen. Sorry, das ist der Auftrag, den Jesus Christen gegeben hat, dass wir hinausgehen und verkünden. We are on a mission in diesem Sinne. Lass uns die Welt verändern.
Europa retten durch Mission? Für Johannes Hartl ein klarer Auftrag. Ein Auftrag, dem eine zu lasch gewordene Kirche heute in weiten Teilen nicht mehr nachkomme. Eine Kirche, die nicht darüber predigt, worum es beim Glauben eigentlich geht. Erlösung von Sünde.
Nun, was schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 9? Er sagt erstmal, hey Freunde, lasst euch nicht täuschen, okay? Das ist nicht so, Gnade, Jesus, Gnade, alles gut und jetzt mach einfach, was du willst, weil, hey, Neues Testament und so. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden?
Johannes Hartl fordert kämpferische Christen. Helden, die bezeugen, dass nur die gerettet und auferstehen werden, die zu Jesus gehören. Mit seinen Lehren will er weg vom Wohlfühlchristentum, wie er sagt, vom gängigen Bild eines Kuschelgotts.
Wir haben zu viel harmlose Schäfchenchristen.
Wer Hartl zuhört, seine Bücher liest, der wird den Eindruck nicht los, dass man für das eigene Seelenheil mehr braucht als nur die Taufe. Ein persönliches Erweckungserlebnis nämlich, eine bewusste Bekehrung zu Jesus. In der charismatisch-evangelikalen Szene eine gängige Vorstellung. Taufe und Bekehrung seien notwendig, um das Reich Gottes zu sehen, schreibt Hartl in seinem Buch »Einfach Gebet«. Da draußen tobt seiner Meinung nach ein Kampf um Himmel und Hölle. Darüber spricht er auch in seiner YouTube-Videoreihe »Hard Facts«.
Ja, es gibt die Hölle, sie ist eine reale Gefahr, aber Jesus kann dich real draus erretten und du solltest heute dich zu Jesus entscheiden, um deine Ewigkeit im Himmel klarzumachen.
Wenn man entsprechend hinschaut, denkt er tatsächlich in einem Kategorienpaar Himmel-Hölle. Das heißt, er unterstellt tatsächlich, dass der Gott, den Christinnen und Christen bekennen oder vielleicht bekennen sollten, ein Gott ist, der Menschen auch der ewigen Verdammnis zuführt.
Ein Gottesbild, das heute in weiten Teilen der Universitätstheologie nicht mehr vertreten werde, sagt Magnus Stried, Professor für Fundamentaltheologie an der Universität Freiburg im Breisgau.
Wenn man genauer hinschaut, tatsächlich mal eine Reihe dieser Vorträge, dieser YouTube-Videos sich anschaut, dann ist Johannes Hartl in einem Punkt sehr entschieden, es gibt überhaupt keine Heilsmöglichkeit des Menschen, wenn nicht das Bekenntnis zu Jesus, dem Christus, da ist.
Ein christlicher Absolutheitsanspruch, von dem sich die katholische Kirche mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren distanziert hat. Silas und die anderen Gebetshausmissionare beten Tag und Nacht für die Ausgießung des Heiligen Geistes auf Europa, wie es in einer Broschüre des Gebetshauses heißt. Und nicht nur dafür, sondern auch
für das Wirken des Heiligen Geistes in Träumen. Besonders für
Träume von Jesus unter Muslimen.
Erkenntnis von Jesus unter Juden.
Juden sollen Jesus erkennen? Etwa bei der Fürbitte für Israel? Muslime sollen von Christus träumen? Speziell für sie will Johannes Hartl sogar Gebete in Arabisch und Farsi anbieten, wie er an einem Abend im Gebetshaus erzählt.
Denn da draußen in Deutschland warteten ein paar zigtausend Leute, die aus der muslimischen Welt kommen und die sowas von offen sind fürs Reich Gottes, wo nur jemand hingehen muss und ihnen das verkünden muss. Viele von den Jungs haben echt eine Ahnung von Gebet. Sie müssen nur noch den richtigen Gott kennenlernen und so weiter und so. Aber erstmal fasten und beten, läuft, ne? Und wir haben noch viel mehr solche Visionen, okay?
Geht es bei den offenen Gebeten im Gebetshaus also auch um die Missionierung Andersgläubiger? Auch das ein Anliegen, von dem sich die katholische Kirche mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil verabschiedet hatte. Dazu Johannes Hartl.
Wenn ich die Welt anschaue, dann weiß ich, dass nicht alle Wege zum Heil führen, weil die Welt ist voller Unheil. Ich würde einfach nur sagen, lass uns schauen, was welche Früchte bringt. Das sagt dir sehr viel über den Baum. Aber ich glaube nicht, dass Jesus nur ein Weg unter vielen ist.
14 Uhr an einem Freitag im Gebetshaus. Silas ist gerade im Büro angekommen. Er hat in der Nacht davor wie immer das Gebet geleitet, ist danach zum Schlafen nach Hause gegangen und um 11 Uhr aufgestanden und beginnt jetzt seine Arbeit im Gebetshaus.
Hier ist das Shoplager und auch mein persönlicher Arbeitsbereich.
Hinter Silas Schreibtisch hohe Regalreihen, bestückt mit unzähligen Büchern und CDs, die meisten vom Gebetshausleiter Johannes Hartl. Außerdem Merchandise-Artikel mit dem Gebetshaus-Logo, einem brennenden Herzen.
Notizbücher, Flaschen, Schlüsselanhänger.
Jutebeutel.
Genau, Jutebeutel haben wir auch.
Silas sorgt dafür, dass der Gebetshausladen, eine Art Fanshop im Foyer, immer gut mit allen Exemplaren bestückt ist. Der Shop ist neben der Mehrkonferenz, einer hauseigenen Bibelschule und weiteren Kursangeboten eine Einnahmequelle des Gebetshauses. Vor allem aber finanziert es sich durch Spenden. Ein Spenderkreis von etwa 2000 Menschen sind laut Gebetshaus die Unterstützer. Von den Spenden werden die Gehälter der rund 40 Missionare bezahlt, deren Leben sich die ganze Woche um Jesus dreht, genauso wie bei Silas.
Da ich jetzt natürlich seit 2 Jahren hier in Augsburg bin und natürlich so stark, sag ich mal, in der christlichen Gemeinschaft hier bin, habe ich sehr wenige Personen, mit denen ich zu tun habe, die jetzt mit dem Glauben gar nichts am Hut haben.
Ein Leben unter Gleichgesinnten. Junge Christen, die sich gegenseitig in ihrem Glauben bestärken. Besteht die Gefahr, dass sie sich damit immer mehr von der Außenwelt abkapseln? Die Organisationspädagogin Hanna Rettig hat in ihrer Studie über evangelikale Jugendmissionsgruppen Folgendes beobachtet.
Sie lernen gemeinsam zu beten, sie lernen gemeinsam zu singen und sich ja sehr umfassend eben immer auf Gott zu beziehen. Und demgegenüber steht die Welt außen, der ein gewisses Bedrohungspotenzial zugeschrieben wird. Das heißt, in der Welt außen ist eben nicht das Umfeld gegeben, in dem die Beziehung zu Gott in dieser Form gelebt werden kann.
Silas findet allerdings nicht, dass er in einer Art christlichen Parallelwelt lebt.
Ich würde nicht sagen, dass es eine Blase ist, sondern ich würde sagen, jeder ist total frei zu entscheiden. Also ich muss ja nicht so und so leben und ich muss ja nicht das und das machen, aber ich will es.
Der 21-Jährige teilt seine Wohnung mit einem anderen Gebetshausanhänger. Auch seine Verlobte ist Missionarin im Gebetshaus. Eine Partnerin, die seinen christlichen Glauben nicht teilt, käme für Silas nicht in Frage.
Da Glauben nicht nur ist wie ein Hobby, also nicht sowas wie, okay, ich spiele Tennis und du spielst Fußball, sondern Glaube ist für mich alles. Dort finde ich es schon wichtig, dass man da irgendwie ähnlich tickt.
Gemeinsam leben sie die Werte, die im Gebetshaus vermittelt werden. Dazu gehört für sie auch kein Sex vor der Ehe.
Es ist geistlich überhaupt nicht egal, was du mit deinem Körper machst.
Sexualität und daran anknüpfend auch Ehe und Familie ist ein wichtiges Thema im Gebetshaus. Während der Gebetszeiten gibt es Fürbitten, zum Beispiel gegen Pornografie. Johannes Hartels YouTube-Videos für Jugendliche drehen sich um Fragen wie: Hat Gott eine Meinung über Sexpraktiken? Gibt es im Himmel Sex? Oder sollten Christen früh heiraten?
Gott hat Sex gemacht dafür, dass ein Mann, eine Frau ein Leben lang zusammen in Liebe und Treue Verantwortung füreinander und ihre Kinder übernehmen. Das ist die beste Art und Weise, Sex zu haben.
Sex außerhalb dieses Spielfelds gehe am Ziel vorbei, das Gott geplant hat, schreibt Hartl in seinem jüngsten Buch »Einfach Gebet«. Und in einem Artikel für das rechtskatholische Internetportal Catnet schreibt er:
»Nach dem christlichen Verständnis ist die Ehe made in Eden. Der Mensch hat sie nicht gemacht, sondern findet sie als objektives Sittengesetz schon vor, wie die Gesetze der Mathematik oder die Gravitation.«
Da drängt sich die Frage auf, wie es um Menschen bestellt ist, deren Lebensentwürfe vom Plan Gottes, wie ihn Hartl beschreibt, abweichen.
Im Alten Testament gilt, die ausgeübte homosexuelle Praxis gilt absolut als Tabu. Also als ein Ding kannst du nicht durchziehen, geht überhaupt nicht.
So Johannes Hartl in seiner Vortragsreihe »Am sechsten Tag schuf Gott den Sex«.
Jesus hat die ganze Sexualmoral kein bisschen gelockert. Er hat sie eigentlich verschärft. Und Paulus ist an dem Punkt völlig straight. Ich sage das in einer Zeit, wo, es bedrückt mich, das zu sagen, aber wo die evangelische Kirche homosexuelle Paare kirchlich traut. Ja, auch in dieser Stadt. Nun, was schreibt Paulus? Er sagt erstmal: Hey Freunde, lasst euch nicht täuschen, okay? Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder werden das Reich Gottes erben. Das heißt auf Deutsch gesagt, dieser Lebensstil führt zu einer ewigen Trennung von Gott.
Was Herr Hartl macht, ist schlicht und einfach einem Biblizismus zu frönen. Es ist verboten, weil es in der Bibel steht, also können wir daran nichts ändern.
Kritisiert der Freiburger Theologe Magnus Stried. In puncto Homosexualität vertrete Johannes Hartl somit eine grundlegend andere Position als in der universitären Theologie, so Stried.
Es gibt biblisch keine Verurteilung von in Freiheit gelebten homosexuellen Partnerschaften. Worum es in biblischen Zeiten geht, ist vor allem die Vergewaltigung von Männern durch Männer in Kriegssituationen. Und das wird scharf zurückgewiesen, aber dieses Phänomen von gleichgeschlechtlicher Orientierung die dann gelebt werden will, wo Menschen sich tatsächlich vielleicht sogar ein Leben lang annehmen, ist ein Konzept, das erst im 19. Jahrhundert entsteht. Und von daher müssen sich die Kirchen an dieser Stelle völlig neu aufbauen.
Beide großen Kirchen, die evangelische mehr als die katholische, sind im Begriff, ihre Haltung in puncto Sexualmoral durch neue theologische Ansätze zu aktualisieren, ohne dabei traditionelle Werte wie Treue über Bord zu werfen. Sie wollen so seelsorglich der real gelebten Vielfalt von Familien und Beziehungsmodellen gerecht werden. Anders im Augsburger Gebetshaus. Dort werden in dieser Hinsicht erzkonservative Positionen vertreten. Sex außerhalb der Ehe ist Sünde. Scheidung ist, laut Johannes Hartl, Werk des Feindes. Damit ist wohl der Satan gemeint.
Und zwar nicht einfach nur, weil er halt Ehen doof findet, sondern um letztendlich die Herzen von Kindern zu zerstören.
Sein Bild der Ehe ist gottgemacht und sollte deshalb auch staatlicherseits geschützt werden. Und so wird im Gebetshaus in dieser Sache auch schon mal für den Bundestag gebetet, zum Beispiel im Jahr 2012, damit die Abgeordneten mehrheitlich gegen die Ausweitung des Ehegattensplittings auf Homosexuelle stimmten. Im Augsburger Ableger der 24-7-Prayer-Bewegung werden so nolens volens gesellschaftspolitische Positionen vertreten und religiös begründet, die auch im rechtskatholischen und populistischen Lager vertreten werden. Magnus Stried.
Starke Überschneidungen von katholischen Gruppierungen, die so agieren wie im Gebetshaus in Augsburg, und evangelikal-freikirchlichen Gruppierungen mit politisch-populistischen Kreisen. Das ist ein global zu beobachtendes Phänomen. Warum das so ist, alle diese neuen politischen Gruppen, die seit einigen Jahren auf den Plan treten, reagieren mit einfachen Antworten auf die Erfahrung einer komplexen Modernität.
Dass einige seiner Thesen von christlichen Traditionalisten und Rechtspopulisten geteilt werden, dessen ist sich Johannes Hartl durchaus bewusst. Er schreibt regelmäßig für die rechtskatholische Internetplattform Katnet. Den Populismusschuh will er sich aber nicht anziehen.
Der ganze Diskurs krankt an der inflationären Verwendung der Begriffe rechts und links. Deswegen halte ich weder von dem Begriff Rechtskatholizismus was noch von Linkskatholizismus. Wir sind weder konservativ noch liberal als Gebetshaus. Wir sind relativ nah einfach bei dem, was halt in den kirchlichen Dokumenten drinsteht.
Das Gebetshaus in Augsburg wächst. Der Verein hat umfassende Baupläne. Auf dem Nachbargrundstück soll der sogenannte Mission Campus entstehen. Mit einem großen Gästehaus, einer Versammlungshalle für 1000 Menschen und Platz für eine Jüngerschaftsschule mit mehr als 100 Missionaren in Ausbildung. Alles finanziert durch Spenden. Auch deswegen wurde das Haus von der katholischen Kirche in den letzten Jahren beobachtet. Es gab verschiedene Bedenken, so der Theologe Hans Gasper, langjähriger Referent im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, der an einer Arbeitshilfe der charismatischen Erneuerung für den Umgang mit Gebetshäusern mitgearbeitet hat.
Die leben von Spenden. Kann man das über die Jahre in dieser Form durchhalten? Nein, es ist ganz fixiert auf eine Person, Johannes Hartl. Ist das gesund, dass das so auf eine Person fixiert ist? Dann war es uns wichtig, dass das auch weiterhin eine Institution der charismatischen Erneuerung bleibt und sich nicht verselbstständigt.
Eine Konkurrenz für die katholische Kirche sieht Hans Gasper nicht. Das Bistum Augsburg stellt sich seit Anfang des Jahres hinter Johannes Hartl und sein Gebetshaus. Hier werde nichts gelehrt, was im Widerspruch zur Lehre der katholischen Kirche stehe. Monsignore Alessandro Perego, Offizial des Bistums Augsburg, begleitet das Gebetshaus offiziell.
Die Lage, in der sich die katholische Kirche befindet zurzeit, ist so notvoll, also sind so viele Nöte da, dass man froh ist, wenn sich junge Christen versammeln und es mit dem Glauben ernst machen.
Das sehen auch einige bayerische Bischöfe so. Der Passauer Bischof Stefan Oster, der auch deutscher Jugendbischof ist, hat selbst schon auf der Mehr-Konferenz gepredigt. In Interviews lobt er das Gebetshaus als ansprechend traditionell und Beispiel für gelungene Jugendarbeit und Neuevangelisierung. Das Gebetshaus für die katholische Kirche also ein Wegweiser in die Zukunft? Ein Beispiel dafür, wie man Menschen wieder mehr Raum für spirituelle Erfahrung bietet? Der Theologe Magnus Stried hat Zweifel.
In diesen Gebetshäusern wird Gefühl bedient und am Ende darf die Reflexion nicht stattfinden, weil die Reflexion sofort wieder die Einfachheit des gerade Erlebten unterbieten würde. Ich bin sehr skeptisch, ob in diesen Religionsszenarien die Zukunft liegt oder ob da nicht ein Konfliktpotenzial drin steckt, das dauerhaft uns noch beschäftigen wird. Sollten die Kirchen sich diesem Phänomen anpassen, werden sie dauerhaft ihre Schwierigkeiten im Innern eher vergrößern, weil das nur den Effekt hätte, dass andere Menschen, die einfach nachdenklich, auch mit einer Skepsis begleitet, ihren Glauben zu leben versuchen, sich abschrecken lassen würden.
Tatsächlich stellt sich die Frage, wie passend ein so einheitliches Glaubensprogramm in einer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft ist. Silas Rink jedenfalls, der seine Karriere als Bankkaufmann für ein Leben als Missionar aufgegeben hat, sieht die Zukunft im Gebetshaus, seine eigene wie die vieler anderer Christen.
Was ich mir am meisten merke, ist, dass ich echt fröhlicher bin als vorher. Also es ist wirklich ein Lebensstil, weil man spürt, dass ein Frieden hineinkommt in mein Herz.
Das Gebetshaus Augsburg, Parallelkirche oder nur charismatisch? Sie hörten einen Beitrag von Antje Dechert und Markus Kaiser.